Wer in den kurzen Nächten um Mittsommer herum einen Waldspaziergang macht, findet sich schnell in einer Art Sommernachtstraum wieder. Der Wind wispert in den Bäumen, es knackt und raschelt. Türkise Flämmchen irrlichtern durchs Dickicht. Liebestolle Glühwürmchen oder zart geflügelte Feen. William Shakespeares Sommernachtstraum regt an und inspiriert. Auch viele Komponisten, wie Henry Purcell etwa. Der macht daraus in The Faerie Queen ein Spektakel mit Gesang und Tanz. Purcells Faerie Queen ist die mystische Herrscherin und Feenkönigin Titania. Sie hat zusammen mit Ehemann Oberon im Feenreich das Sagen. Aber zwischen den beiden kracht's. Es wird geschimpft und böser Schabernack getrieben. Ein Liebestrank verwirrt allen die Sinne. Feenkönigin Titania selbst wirft sich trunken einem Esel an den Hals, bis der nächtliche Spuk vorbei ist. Shakespeares Elfen, Feen und Geister benehmen sich überraschend boshaft. Das sind nicht die niedlichen Feen, die wir aus den Disney-Filmen kennen. Die Romantisierung der Feen beginnt vor ziemlich genau 200 Jahren. Mit der Sommernachtstraum-Ouvertüre des jungen Felix Mendelssohn Bartholdy. Franz Liszt schwärmt vom Regenbogenduft und Perlmuttschimmer in Mendelssohns sphärischer Elfenmusik. Marie Taglioni ist die erste Tänzerin, die 1832 zur Musik von Jean-Madeleine Schneitz-Uffert als Luftgeist La Sylphide abhebt. Mit zarten Insektenflügeln, Spitzenschuh und Tütü. Alle nachfolgenden Feen und Elfen orientieren sich an diesem schwebend leichten Bild. Auch die gute und die böse Fee in Tschaikowskis Ballett Dornröschen. Die böse Fee verkörpert Dunkelheit. Ihr von Molltönen getragener Auftritt ist dennoch leicht und magisch. Die gute Fliederfee, die den tödlichen Fluch in einen 100-jährigen Schlaf umwandelt, schwebt meist im fliederfarbenen Tütü herein. Dieser Feentypus aus dem romantischen Ballett schafft es im 20. Jahrhundert sogar auf die Kinoleinwand. 1953 etwa als Tinkerbell im Disney-Klassiker Peter Pan. Die Fee im Miniaturformat versprüht goldenen Feenstaub, der Menschen fliegen, träumen und hoffen lässt.
Ich glaube doch an Feen.
Ganz fest, ganz fest.
Es geht darum, dass man an das Nicht-Sichtbare glaubt. Ob das jetzt ein Lebenstraum ist, eine Heilung. Wenn man sich ganz fest in die Hoffnung begibt, mobilisiert man Kräfte, zart und unsichtbar, so wie die Feen. Aber es ist eigentlich was ganz Starkes.
Die Wiener Mezzosopranistin Maria Weiß interpretiert mit ihrem alten Musikensemble gern märchenhaft magische Stoffe.
Musik kann uns so motivieren oder so traurig machen. Also die Macht des Unsichtbaren ist damit einfach erklärt.
Auf Island, in Skandinavien, in Irland und auf den schottischen Inseln ist der Glaube an Elfen und Feen noch weit verbreitet.
Im Schwedischen gibt es den Nöck, der die Leute neckt, der hinter Wasserfällen lauert oder irgendwo in einem See.
Solche geisterhaften Feenwesen gibt es auch auf den Hebriden, den stark keltisch beeinflussten Inseln im äußersten Westen Schottlands, erzählt Michael Klevenhaus. Musiker, Sänger und Experte für gälische Sprache.
Es gibt eine Figur, ein Cheach Uisge. Das ist ein Schimmel, der am Wasser grast, aber in Wirklichkeit ein wunderschöner junger Mann ist.
Dieser zauberische Wassergeist gehört zu den sogenannten Gestaltwandlern, die im schottisch-gälischen Feenreich zu Hause sind.
Natürlich gibt es Liebesgeschichten zwischen einem Cheach Uisge und einer weltlichen Frau. Es geht aber auf die Dauer nicht gut.
Umgekehrt gibt es auch weibliche Feen, die sich in einen sterblichen Menschen verlieben. Und damit nicht glücklich werden.
Why should I sit and sigh, all alone and weary?
Das Reich der Feen und Elfen, auch Land der ewigen Jugend genannt, begreifen die Kelten gern als Insel, weit draußen, wo die Sonne untergeht. Und weit im Westen, im Nebel verborgen, soll auch die mythische Insel Avalon aus der Artus-Sage liegen. Die Herrscherin der Insel ist eine Gestalt zwischen Licht und Schatten.
Ich bin Schwester, Priesterin und weise Frau.
In der wörtlichen Übersetzung ist Morgane Le Fay eine Fee. Klar, keine niedliche Tinkerbell, sondern eine mächtige Zauberin, die auch durch Shakespeares Sommernachtstraum geistern könnte. Sie beflügelt die menschliche Fantasie bis heute. Als König Artus tödlich verletzt wird, holt Morgane ihn nach Avalon. Es ist der Komponist Edward Elgar, der diese letzte Reise ins Feenreich vertont hat. In der Kulttrilogie der Herr der Ringe gibt es einen Ort namens Avalone. Er wird zur letzten Zufluchtsstätte der Elben. Das sind eigentlich Elfen, aber weil dem Autor J.R.R. Tolkien die Verwechslungsgefahr mit den geflügelten Winzlingen unter den Feen zu groß war, hat er sich bewusst für Elben entschieden. Das zeigt schon, wie kompliziert das Tänzchen mit Feen, Elfen und Elben ist.